Deutschlandfunk Kultur Kompressor.
Das Besondere an Strapazin ist, dass es sich dem unabhängigen Comicschaffen verschrieben hat. Wir sind stets auf der Suche nach neuen Zeichnerinnen und Zeichnern. Wir möchten auch Experimentelles im Heft haben. Jede Nummer soll eine Überraschung sein. Wir sind gut bekannt, international bekannt. Wer im Bereich Comic etwas macht, wird nicht um Strapazin herumkommen, auch in den nächsten 30 Jahren nicht.
Ja, Sie haben Christoph Schuler gehört, Mitherausgeber des Comic-Magazins Strapazin. Gesprochen hat er da in der Reportage zum 30. Jubiläum im Jahr 2014. 5 Jahre später, jetzt im Jahr 2019, wollen wir das nächste durch 5 teilbare Jubiläum nutzen, um zu fragen, wie ist er denn der Status quo beim Magazin für alternative Comics, in dem sich das Who is Who der internationalen Comic-Avantgarde schon versammelt hat. Und sind die Aussichten so gut wie vor 5 Jahren noch gedacht? David Basler weiß das. Er ist Mitbegründer des Comic-Verlags Edition Moderne.
Guten Tag.
Und bei der Strapazin-Gründung 1984 waren Sie auch sehr nah dran. Was ist da passiert und was war die Vision damals?
Das Strapazin wurde eigentlich von Pierre Thome, der heute Dozent für Illustration an der Hochschule in Luzern in der Schweiz ist. Er ist eigentlich Luxemburger und hat damals für das Blatt in München Cartoons und Illustrationen gemacht. Und er hat dem Blatt damals vorgeschlagen, ein Comic-Magazin zu machen. Und sie haben 2 Leute, die beim Blatt gearbeitet haben, Pierre Bitterle und Herbert Meiler, haben ihnen dabei geholfen. Aber das Blatt hat dann gleich zugemacht, Konkurs gemacht. Und es war dann nicht möglich, das Strapazin in den Redaktionsräumen von dem Blatt zu produzieren. So dass Pierre Thome, der gute Beziehungen zu Zürich hatte damals, weil er da auch 1980 etwa ein Jahr studiert hat, Joe Zimmermann als Layouter, also damals hat man noch mit Cutter und Leimstift gelayoutet, eingeflogen, vielleicht mit dem Zug, aber. Und der hat dann die Nummer fertiggestellt. Und die Strapazin-Ausgabe ist zum ersten Comic-Salon im Juni 1984 erschienen.
Was war die Vision, was war auch die Inspiration?
Also die Pierre Thome ist, wie ich, zweisprachig aufgewachsen als Luxemburger, hatte auch Zugang zu den französischen Comics. Und damals war Anfang der 80er Jahre, gab es eine gewaltige Entwicklung. Der Comics war erwachsen geworden. Es war nicht nur Jugendkultur oder Kinderkultur, sondern er richtete sich auch an Erwachsene. Und das war in Deutschland noch nicht so präsent. Und es gab viele Autoren und Autorinnen, die völlig unbekannt waren. Und ich glaube, das war damals die Motivation, diese Leute zu zeigen. Und darum ist er auch mit mir in Kontakt getreten, weil die Edition Moderne gab es schon seit 1981. Und ich hatte damals zum Beispiel die argentinischen Autoren Munoz Sampaio veröffentlicht, die dann im ersten Strapazin erschienen.
Der Name, der gilt ja als Hybrid aus Magazin, Fanzin und Aspirin. An welchem der 3 Elemente war es denn am nächsten dran, wenn Sie so an die Anfangsjahre denken?
Naja, es war eine, die Idee, dass der Name eines Medikaments, Strapazin ist ein Medikament oder ein Mittel gegen die täglichen Strapazen. Das hat wahrscheinlich nicht so gut geklappt, weil Strapazin war eigentlich von Anfang an eher keine Humorzeitschrift, sondern eher düster und pessimistisch und experimentell. Also es gab eigentlich schlussendlich 2 Humorausgaben in diesen 35 Jahren.
2 Humorausgaben in 35 Jahren ist übersichtlich. Gehen wir doch noch ein bisschen auf dieses Experimentelle und Pessimistische ein. Wie sah das aus?
Die 80er Jahre, das war ein bisschen der Flashback. Also wir als Zürcher hatten ja diese Jugendbewegung Zürich brennt Anfangs 80er Jahre, die Aufbruchstimmung. Und 84 war das schon vorbei. AIDS war präsent, ist aufgekommen. Zürich war, der Nidelpark war noch nicht offen, aber das Drogenproblem war enorm. Viele Leute sind damals gestorben. Tschernobyl, der reißende Vorhang und so weiter. Also die Stimmung war da sehr pessimistisch und so wie halt andere Medien auch. Also künstlerischer Ausdruck war halt eher düster damals.
Wie waren denn die Reaktionen darauf? Denn im deutschsprachigen Raum hat sich das ja von sowas wie Fix und Foxy doch sehr stark abgegrenzt, was sie da gemacht haben.
Wir sind sofort auf Gleichgesinnte gestoßen. In den Ende 80er Jahren sind dann Autoren dazugekommen wie Martin Tomdick, Markus Huber, die im Strapazin diesen Geist, experimentellen Geist des Strapazins gefallen hat. Wir konnten auch einen Platz bieten für Leute, die halt nicht in dieser Comics-Tradition von Fix und Foxy oder Tim und Struppi oder auch amerikanisch Underground wie Robert Crumb aufgewachsen sind, sondern ein eigenes Bild, eine bildliche Darstellung gemacht haben, die eigenständig war. Was besonders dann 89 nach dem Fall der Mauer war das dann sehr stark.
Was ich mich gefragt habe, es haben ja unglaublich viele Promis für Strapazin gezeichnet. Art Spiegelman zum Beispiel, der Mausschöpfer. Ralf König auch, also als sie noch wenige kannten zwar, aber immerhin. Wie passen denn eigentlich die Stars zum Alternativen? Wie ergänzt sich das? Wie kollidiert das vielleicht auch?
Es war so, dass die damals halt nicht so diese Prominenz, die ist vielleicht heute vorhanden, aber damals gab es kein Interesse, diese Leute auf Deutsch abzudrucken. Auch Ralf König war eigentlich nur im homosexuellen Milieu bekannt. Strapazin hat ihn seit der Nummer 1 abgedruckt und wir haben uns immer krumm gelacht. Also das war lustig natürlich. Ralf König war sehr lustig. Wir haben uns in der Redaktion immer ab seinen Beiträgen totgelacht. Und ich als Verleger muss ich damals sagen, ich bin nicht auf die Idee gekommen, ihn zu verlegen. Also ich habe da eine große Chance verpasst, die ich heute noch bereue.
Eindeutig, ja. Ja. Wer hat denn die Ästhetik vom Strapazin am deutlichsten geprägt?
Ich glaube, die Ästhetik stammt aus der Schweiz. Also die Grafik wurde von Anfang an aufgeteilt. Also es waren eigentlich am Anfang vier Leute. Vier Schweizer, Joe Zimmermann, Roland Fischbacher, Emanuel Tschumi und Peter Bäder, die alle in dieser 80er-Ästhetik inspiriert waren. Also mit diesen Punk-Ästhetik, Punk-Zeitschriften, Fanzines in den 80er, Anfangs 80er Jahre wurden etliche, in dieser Jugendbewegung wurden etliche Flugblätter, auch Zeitschriften wie Stilett produziert. Und diese Ästhetik, die war von Anfang an im Strapazin dabei.
Wir haben ja am Anfang Herausgeber Christoph Schuler gehört, der sehr überzeugt war von der Bedeutung des Strapazins für die von heute aus gesehen jetzt mindestens noch nächsten 25 Jahre. Gerechtfertigterweise oder wo könnte es vielleicht auch eng werden?
Es ist natürlich auch immer ein finanzieller Kampf. Also wir hatten Strapazin, gibt es seit 35 Jahren wegen diesen flachen Hierarchien, wegen diesen freundschaftlichen Beziehungen. Und dazu kommt, dass wir diese Anzeigen, eigens kreierten Anzeigen gemacht haben, die quadratisch sind und von den eigenen Zeichnerinnen und Zeichnern gemacht werden. Nun haben wir das gleiche Problem wie alle Printmedien. Das Anzeigenvolumen geht zurück. Wir finanzieren heute das Strapazin mit Förderungen. Also wir werden von Stiftungen, auch in der Schweiz, vom Staat öffentlich unterstützt. Also das ist die finanzielle Problematik, das wird immer da sein. Ich bin aber da sehr optimistisch, dass es weitergeht. Also es hat genug Leute da, die genug Energie haben und Material ist sowieso in Hülle und Fülle da.
Und das neueste Material ist Ausgabe 135 unter der Überschrift Wahre Geschichten. Da gibt es das Strapazin für 8 €, unter anderem mit einer beeindruckenden Serie von Doreen Fletcher, die Bilder aus London zeigt und bei denen ich mir erst gar nicht sicher war, sind das jetzt Fotografien oder Zeichnungen. Ein Blick lohnt sich und ich habe über 35 Jahre Strapazin gesprochen mit David Basler. Dankeschön fürs Gespräch im Deutschlandfunk Kultur.
Gern geschehen.